Unser Thema heute ist ein Einstieg in die Offenbarung und logisch ein sehr spannendes, ein sehr herausforderndes Thema, ein sehr volles Thema. Ein Buch oder ein Brief mit 22 Kapiteln, das man in vier Gottesdiensten logisch nicht hineinpacken kann. Und deswegen auch eine Überforderung manchmal vielleicht auch für einen Prediger, aber auch für die Zuhörer. Mal schauen, was Jesus da heute vorbereitet hat. Das Thema, das ich ausgesucht habe, ist so ein bisschen ein Thema, das uns helfen kann, mit einer guten Einstellung in das Buch der Offenbarung zu gehen. Und zwar mit einer Einstellung von uns her. Und trotzdem habe ich das Thema ein bisschen episch genannt, weil die Offenbarung auch ein bisschen episch ist. Der Stoff, aus dem die Helden sind. Also es geht um was, um eine Einstellung, um Wesenszüge, die wir haben dürfen, wenn wir auf diese Endzeit, könnte man sagen, zugehen. Es ist Showdown. Eines ist klar, die Welt, wie wir sie kennen, die wird zu Ende gehen. Gott sagt uns das. Und es ist krass. Und es ist gar nicht so leicht, sich das so wirklich bewusst zu werden. Und aber auch, dass es nicht passiert oder nicht unbedingt passiert mit einem Weltuntergangsszenario, dass Kometen runterkrachen und die Welt sich auflöst und alles vorbei ist. Nicht unbedingt wie Science-Fiction-Filme. Aber eins ist klar, es wird einen Schlusspunkt geben. Aber auch einen Doppelpunkt. Ein Schlusspunkt für die Macht des Bösen und ein Doppelpunkt für eine neue Schöpfung. Und der letzte Brief der Bibel redet genau davon. Und wenn wir an diese Offenbarung herantreten, das kann uns erstmal so ein bisschen überfordern, wie so dieser kleine Knirps, der hier diesem Szenario entgegengeht. Und heute soll es darum gehen, wie wir dem entgegengehen können. Man redet eben gerne von der Endzeit, aber generell vielleicht einfach mal zu sagen, wie können wir heute leben? Wie können wir leben mit einem aufs Ende hingerichteten, mit einer aufs Ende hingerichteten Perspektive? Als kleine Helden. Nicht als die großen Helden, aber als die kleinen Helden. Weil zunächst ist ganz wichtig, der einzig wahre Held ist Jesus. Das haben wir gerade auch schon besungen. Er kann. Es gibt nichts Besseres und er ist der wahre Held. Aber wir dürfen als seine Nachfolger so Mini-Helden sein. Heute beginnen wir mit einer Miniserie und da wollen wir auch über diese Mini-Helden schauen, was das für uns bedeutet. Und es soll eben darum gehen, heute jetzt mal so, was ist das, was uns ausmachen soll als diese Mini-Helden? Was ist eben der Stoff, den wahre Helden ausmacht? Und entscheidend dafür ist, dass wir uns erstmal an Jesus orientieren. Also so der erste Stoff ist Jesus-Fokussierung. Ich habe uns eine kleine Liedstrophe und ein Refrain einfach vorangestellt, den ich in meiner Kindzeit gelernt habe. Ich weiß zwar nicht, was mir die Zukunft bringt, in Klammer nicht sehr genau, jedoch bin ich niemals allein. Ich fand den Freund, der immer bei mir ist, er ruft mir zu. Kind, du bist mein. Sein Eigentum möchte ich für immer sein. Wo er mich führt, folg ich ihm nach. Es ist gewiss, was immer kommen mag. Stets folge ich dem Heiland oder dem wahren Helden nach. Das ist einfach das, wo so über dem Ganzen mal stehen soll. Das ist der Stoff, der uns ausmachen soll, dass wir Jesus fokussiert sind. Und da möchte ich gleich mal zu Jesus auch springen. Er kommt gleich im Anfang persönlich vor. Also Johannes schreibt diesen Brief an sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Das ist so ein Gebiet, wo heute die Türkei ist. Und da geht es darum, ja, dass Johannes was sieht, Jesus begegnet. Und ich möchte es einfach mal vorlesen, wie das hier passiert. Verse 10 und folgende in der Offenbarung 1. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, also es ist der Sonntag, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang oder wie eine Posaune und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden in den Städten: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Begriff, der den Jesus schon verwendet, der auch im Buch Daniel im Kapitel 7 vorkommt. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie Schnee, weiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen, seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Also da kommt Jesus her, und die Offenbarung redet viel in Bildern, in Symbolen. Da kommen wir nachher gleich noch mehr dazu. Aber was man hier sieht, ist Jesus, der kommt. Und eigentlich in 2 Formen. Die verschiedenen Bilder und Begriffe, die hier beschrieben werden, beschreiben Jesus erstmal als den Erlöser, als derjenige, der hohe Priester ist, mit langem Gewand, mit so einem goldenen Gürtel, der zwischen Leuchtern umherläuft, die normalerweise im Tempel stehen. Es beschreibt Jesus als den hohen Priester, aber auch als Richter, der mit Schwert kommt, der Menschensohn, was so ein Titel für den Herrscher, der kommen wird, um Gericht zu halten, um zu herrschen. Seine Stimme ist wie Donnern von der Brandung, also so bis das Meer ist auch schon eher Sachen, Symbole für Gericht. Es ist donnert, seine Augen sind feurig. Also Jesus kommt hier als beides. Der Auferstandene, der Erlöser ist Jesus, aber er wird auch kommen als derjenige, der Gericht halten wird. Das sehen wir hier mal. Und dieses Gericht oder dieses Beurteilen auch, das fängt erstmal mit der Gemeinde an. Dass er diese Lampen, diese 7 Lampen, die sollen für alle Gemeinden stehen, aber konkret erstmal für diese 7 konkreten Gemeinden. Und die prüft er. In 1. Petrus 4,17, da heißt es, denn in der jetzigen Zeit nimmt das Gericht bei der Familie Gottes seinen Anfang. Also Jesus fängt erstmal bei seiner Gemeinde an, um da zu korrigieren, da zu richten, da zu Kurskorrektur vorzunehmen. Er will uns zeigen, aus welchem Stoff wir sein sollen, was uns ausmachen soll. Und deswegen so ein bisschen vorab dieser Fokus auf Jesus, dass wir auch sagen, Herr Jesus, hilf mir, das anzupassen, wo du den nötigsten Bedarf siehst. Wenn ich in dieses Buch, in diesen Brief hineinschaue, hilf mir, dass ich das auf mich persönlich anwende, neben den anderen Dingen. Und das wollen wir tun. Worum geht es in der Offenbarung? Das Wort Offenbarung, das ist eine Übersetzung von dem griechischen Wort Apokalypsis, also eigentlich Apokalypse, was nicht bedeutet Weltuntergang, sondern Offenbarung bedeutet, also Offenlegung, Enthüllung. Also es soll was deutlich werden, es soll was klar machen, was davor unklar war. Es ist eine Literaturform. Apokalypse ist eine Art und Weise, wie man geschrieben hat, wo man Bilder benutzt hat, um Hoffnung zu machen auf ein gutes Ende. Also eigentlich so ein bisschen das, was in Filmen passiert. Das, wo eigentlich in jeder guten Geschichte passiert, mit Fantasy-Charakter, wo man Bilder benutzt, um Hoffnung zu machen auf ein gutes Ende, aber das nicht fiktiv im Sinne von frei erfunden, sondern eher von einem Gott erfunden, der Dinge, die er sich ausdenkt, wirklich Realität werden lässt. Also Bilder, die real sind, die aber Symbole sind. Aber der wirklich führt, dass Dinge so werden, wie er es sich plant. Also das, was Gott sagt, so wird das Ende sein, so wird es auch sein. Aber in der Offenbarung geht es nicht nur ums Ende, sondern auch um den Weg dorthin. Und unter diesem Weg unterwegs sind Worte, die Gott seinen Leuten sagen möchte, um sie jetzt und für alle Zeiten zu ermutigen. Und das meint der Autor auch, wenn er am Anfang betont, dass es prophetische Worte sind. Prophetie sind Worte, die Gott spricht, um jetzt in die Situation hineinzusprechen. Jetzt in die konkrete Situation von diesen 7 Gemeinden, das ist ganz wichtig, den Hintergrund zu wissen. Es geht erstmal um diese konkreten Gemeinden, bevor es um andere Gemeinden geht und bevor es um uns geht. Also eine von Gott gegebene Botschaft, aber auch prophetisch im Sinne von, dass es auch in die Zukunft blickt. Das sind zwei Sachen von Prophetie. Sie reden jetzt in die Situation hinein und sie können auch in die Zukunft reden. Also ganz kurz zusammengefasst, der Brief zeigt Gottes Perspektive auf die Weltgeschichte, heute und in Zukunft bis zum Ende. Also jetzt, zukünftig und wie das Ende sein wird aus seiner Perspektive und benutzt dafür symbolische Bilder. Und diese Symbole können durch andere Stellen in der Bibel verstanden werden. So ähnlich wie eine Landkarte. Eine Landkarte hat auch ganz viele Symbole, weil sie einen groben Überblick geben soll. Und es gibt eine Legende, anhand dessen man sich orientieren kann, was diese Symbole bedeuten. Und so ähnlich ist die Offenbarung auch nicht voller Symbole, um uns zu verwirren, sondern die uns einlädt, die Symbole aus dem Rest der Bibel verstehen zu versuchen. Aber trotzdem auch nicht immer ganz klar, weil der Johannes, der diesen Brief schreibt, der sieht eine Vision und der sieht Dinge, die er gar nicht in Worte fassen kann. Und deswegen benutzt er auch Symbole. Deswegen geht es auch nicht darum, alles im Detail zu erfassen, sondern einen groben Plan zu haben. Ein grober Plan zur Orientierung. Also so der zweite Stoff könnte sein, grob orientiert zu sein. Lesen wir mal den ersten Vers miteinander. Offenbarung 1,1. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb ließ er es durch seinen Engel, seinem Diener Johannes, zukommen. Also Jesus enthüllt in diesem Brief Dinge, die davor nicht klar waren. Und ganz grob könnte man sagen, zwei Sachen werden enthüllt. Das erste ist eine Enthüllung von einem Muster, das uns hilft, das Muster der Weltgeschichte zu verstehen. Dass es ein Muster ist, dass immer wieder Machthaber geben wird, die ihre Macht missbrauchen, dass das Böse immer wieder unterschiedliche Formen annimmt, dass es Böse bleiben wird bis zum Ende. Ein Gedanke, der uns da ein bisschen helfen kann, die Bibel, nicht nur in der Offenbarung, aber auch in der Offenbarung, redet immer wieder von dem Tier als Bild für das Böse. Und man könnte sagen, es beschreibt zum Beispiel einen Machthaber oder einen Staat oder eine Macht, die so besessen ist auf das Böse in irgendeiner Weise, sei es militärisch oder durch Wirtschaft oder andere Sachen, dass sie so besessen sind davon, dass sie wie wilde Tiere werden. Und Prophetie kann bedeuten, dass der Prophet, der Johannes, jetzt zu diesen sieben Gemeinden sagt, ey, schaut euch diesen Berg an, dieses Tier, über das rede ich gerade. Das ist, um was es gerade geht. So sieht das Böse aus. Das ist das Böse. Aber hinter diesem einen Berg können andere Berge stehen, die man von hier aus noch gar nicht sieht, weil sie im Schatten des Berges sind. Und so enthüllt die Offenbarung so ein Muster, dass es immer wieder Tiere geben wird, immer wieder Böses geben wird, immer wieder Machthaber oder Dinge, Systeme, die so verrückt werden, dass sie wie wilde Tiere sind, dass das normal ist. Das sagt die Offenbarung, es enthüllt uns eigentlich, dass so wie die Welt läuft, Realität bleiben wird bis zum Ende. Dass es normal ist, dass das Böse unterschiedliche Gesichter immer wieder kriegt, immer wieder neue Formen und dass es immer begleitet wird von Tod, von Not, von Verfolgung, diese Zeit. Und das ist eine Offenbarung, die ein bisschen gelassen machen kann, weil man weiß, okay, das ist normal, es gehört dazu. Es ist nicht außerhalb des Planes von Gott, dass das so ist. Also dieser zweite Stoff ist eine Ahnung vom Muster, könnte man sagen. Oder man könnte sagen, aufgrund dessen eine Gelassenheit. Weil ich weiß, okay, Böses und Nöte ist normal in dieser Welt. Es wird immer wieder Höhepunkte des Bösen geben. Und deswegen ist so der zweite Stoff, den die Helden ausmachen, Gelassenheit trotz all dem. Und das begründet sich wieder in Gott selber. Dass, obwohl all dieses Chaos ist, er selber in Kontrolle bleibt und wir vertrauen können in seine Souveränität. Souveränität bedeutet, dass Gott alles, was passiert, gebraucht oder zulassen kann, um trotzdem zu seinen Zielen zu kommen. Und deswegen kann man durch die Offenbarung staunen, dass man sieht, okay, alles, was kommen wird, alles Böse, das wir immer wieder beobachten und sehen, das ist normal. Gott lässt es zu, aber er ist nicht außer Kontrolle. Er hat das Ziel trotzdem im Blick und es wird erreicht werden. Und deswegen ist das Zweite neben diesem Muster, dass es immer wieder Böses gibt, dass das einfach eine Gewissheit ist, das wird enthüllt. Und das Zweite ist eben, dass es ein Ende geben wird. Das Ende wird enthüllt, dass es einen Schlusspunkt geben wird. Dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird, die ineinander verschmelzen, wo alles neu und perfekt sein wird, wo das Böse dann komplett verbannt sein wird. Also es öffnet unseren Blick für das Ziel. Eine Offenbarung, dass wir das Ziel im Blick haben. Und deswegen ist der dritte Stoff von Helden, sie haben eine Zielorientierung. Das ist der dritte Stoff, den uns ausmachen soll. Zielorientierung. Der Zweck der Offenbarung, dass wir sie haben und mit ihr lesen und leben dürfen, ist nicht, dass wir spekulieren, dass wir Zeitungen lesen und die Dinge hineinlegen oder dass wir eben so Sachen herauspicken, aber auch nicht, dass wir anfangen müssen zu rebellieren, zu sagen, okay, da ist ein System, das böse ist, das habe ich erkannt und ich muss jetzt gegen das wettern und das verhindern versuchen. Nee, wir dürfen ruhig bleiben, weil wir wissen, Gott führt seinen Plan trotzdem aus. Und es soll uns vorbereiten für das, was kommt. Unser Auftrag ist nicht rauspicken und nicht rebellieren, sondern unser Auftrag ist viel mehr, wie Jesus es schon vorgelebt hat. Eine Mission des Erleidens. Wir werden herausgefordert, durch die Offenbarung durchzuhalten und nicht zu rebellieren. Wir werden aufgefordert, durchzuhalten und keine Kompromisse einzugehen. Aber sie soll uns Hoffnung geben, dass es schlussendlich perfekt wird, dass sich dieses Durchhalten auch wirklich lohnt. Dass es nicht umsonst ist. Es ist eine Ermutigung. Also Jesus selber macht uns da Mut, auch wenn es punktuell betrachtet gerade alles sinnlos scheint oder hoffnungslos scheint. Ich habe eine Zielorientierung und deswegen ein Durchhaltevermögen. Also der Brief hilft allen Gläubigen zu allen Zeiten, dass das, was vor diesem Brief steht, vor der Offenbarung, die ganze Bibel davor, vor allem das Neue Testament aber auch, dass ich das wirklich tun kann, dass ich das wirklich tun will, dass ich an dem dranbleibe, dafür hilft mir die Offenbarung, weil ich das Ende im Blick habe. Also der vierte Stoff, den Helden ausmacht, ist Durchhaltevermögen. Dann in der Offenbarung gibt es ein Gesamtbild für Helden, was dieses Heldsein auch mit einschließt. Es wird beschrieben, dass Gott auf die Welt immer wieder Katastrophen schickt und zulässt, vielleicht auch Corona, nee, bestimmt auch Corona, aber dass dadurch nicht unbedingt die Massen umkehren werden. Stattdessen, das wird in der Offenbarung auch beschrieben, stattdessen werden viele Nationen Jesus nachfolgen anfangen, weil und nachdem Christen wegen ihrem Glauben umgebracht worden sind. Das wird der ausschlaggebende Grund sein, warum ganz viele Nationen anfangen werden, Gott nachzufolgen. Und das war das, was Jesus ja schon vorgelebt hat. Und dieses gleiche Muster, das Leben dürfen wir auch leben oder sollen wir auch leben. Das ist der Stoff für Jesus Nachfolger, ihm nachzumachen. Nicht zu rebellieren, nicht aufzumucken, sondern zu leiden und das zu wiederholen ein Stück weit. Weil dieser Tod wird auch Gottes Ziele hervorbringen. Und selbst wenn wir nicht diese ganz entscheidende Rolle spielen, vielleicht sind wir nur die Statisten beim Heldendasein, dass wir selbst vielleicht gar nicht als Märtyrer sterben, aber wir dürfen jetzt schon mitleiden mit denen, wo es jetzt schon Realität ist. Wir dürfen mitbeten für sie und Anteil haben und so ein bisschen eins werden mit ihnen. Und trotzdem, und darüber redet die Bibel davor auch schon, hat Jesus schon geredet, bevor er gestorben ist, dass Nachfolge ein Sterben ist. Dass Nachfolge eigentlich bedeutet, okay, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für Jesus. Nicht meine Bedürfnisse, nicht meine Ziele, nicht meine Gedanken, sondern das, was Jesus will. Das ist das Priorität in meinem Leben. Dass wir unser Leben voll für Gott einsetzen und nicht auf uns selbst fokussiert sind, weil wir vom Ende her wissen, dass es sich lohnt. Also der fünfte Stoff für Helden ist Aufopferungsbereitschaft. Aufopferungsbereitschaft. Und dazu lädt Jesus uns ein. Sind wir in der aktuellen Situation Aufopferungsbereitschaft? Oder wollen wir nur jammern und warten, bis alles vorbei ist und lehnen uns in der Zwischenzeit zurück? Die Offenbarung fordert uns heraus, aus der Hoffnung für das Ende die Ermutigung Gottes zu bekommen, ein immer kompromissloseres Leben zu führen. Es soll uns anspornen. Es soll uns anspornen, dass uns Jesus auffindet, wenn er wirklich wiederkommt, dass wir in der Situation dann voll bereit sind am Dienen, dass wir voll in der Tat sind, dass wir voll am Herzschlag Gottes dran sind. Ich möchte das Ganze ein bisschen in ein Bild hineinpacken, was jetzt viele verschiedene Dinge waren, das uns helfen kann, einfach fünf Stoffe im Blick zu haben. Und zwar ein Bild vom Feuerwehrmann. Der erste Stoff ist Jesus-Fokussierung gewesen. Ein Feuerwehrmann, der orientiert sich am Kommandanten. Wenn der Kommandant sagt, ey, bereit sein, dann bin ich bereit. Wenn der Kommandant sagt, ausrücken, dann rücke ich aus. Also es ist so das Erste, was ein Feuerwehrmann ausmacht. Er zweifelt nie daran. Er hört auf den Kommandanten und macht, was der Chef sagt. Dann das Zweite ist, den Stoff, den ein Feuerwehrmann ausmacht, ist Gelassenheit, weil er eine Ahnung hat, von dem Muster des Bösen. Der Feuerwehrmann weiß, dass es immer wieder brennen wird. Und deswegen ist er nicht überrascht, sondern er ist gelassen. Ja, es wird wieder brennen. Er weiß das und ist deswegen pronto. Er weiß, ey, okay, das ist normal. Ich kann mich darauf einstellen. Das ist eine grobe Orientierung. Seine grobe Orientierung ist aber auch eine Zielorientierung. Dass er weiß, okay, egal, jedes Feuer bisher, das wir auf der Welt hatten, wurde irgendwann gelöscht. Klar, ich habe eine Hoffnung, warum ich hier aufstehe und losgehe und Feuer lösche, weil ich weiß, irgendwann ist das Feuer gelöscht. Das ist seine Zielorientierung. Feuerwehrmänner oder die Feuerwehr generell, die haben oft einen Einsatzplan. Und so ähnlich ist die Offenbarung auch ein Einsatzplan, die eine grobe Orientierung geben, die nicht alles im Detail schon vorgeplant haben, sondern die einfach eine Orientierung geben, wo Symbole erklärt sind, woran man sich orientieren kann. So ein Einsatzplan ist zum Beispiel ein Gebäudeplan, wo die Fluchtwege drauf sind, wo Gefahrenherde drin sind, wo steht, wo der Gaszugang ist, wo steht, wo der Wasseranschluss ist. Und dieser Einsatzplan wird verfeinert, wo der Anfahrt ist, wo man löschen kann. Und so ähnlich ist die Offenbarung auch. Es ist etwas, wo uns grob sagt, wie der Fahrplan ist, wie es so ungefähr ausschauen wird. Es zeigt uns, wo wir anleiten können, also wo wir die Leiter hinstellen können, wo wir uns an Jesus festmachen können. Und es gibt Löschhinweise in diesem Lageplan, die uns einfach erinnern, okay, das Wasser zum Löschen, das kommt gar nicht von uns. Das macht Gott, da hat sich Gott schon gekümmert, aber wir rücken trotzdem aus. Und so ein Einsatzplan, der ist für alle Zeiten gegeben. Jetzt gerade in einer Situation, wo ein Kampf ist, wo das Feuer tobt, brauche ich das als Orientierung. Aber es kann mich auch vorbereiten für zukünftige Ereignisse. Also wenn ein Feuerwehrkommandant so einen Einsatzplan kriegt, dann ist nicht das Erste, dass er ihn unter den Tisch verschwinden lässt, sondern er schaut ihn sich mal an, dass er eine grobe Orientierung hat, damit er sich schon mal auskennt und setzt sich damit auseinander. Also es kann ihn wachrütteln, bewusst zu sein, okay, ich lebe ein Leben, wo ich immer wieder Feuer löschen werde, wo ich mit dabei sein werde in der Front, auch wenn nicht alles von mir abhängt. Und ein Feuerwehrmann ist jemand, der durchhält, der das Feuer löscht, der dranbleiben steht, bis er umkippt. Egal wie heiß es ist, egal wie wenig er geschlafen hat, Feuerwehrmänner sind Helden, weil sie durchhalten. Und das darf uns inspirieren, in dieser Welt auch durchzuhalten. Nicht, weil wir diejenigen sind, die das Feuer löschen, aber weil wir mitten im Kampf trotzdem auch stehen. Und der fünfte Stoff, der Feuerwehrmänner auch ausmacht, ist Aufopferungsbereitschaft. Die geben ihr Leben, weil sie Leben retten wollen. Und das ist eine Einstellung, die uns Jesus auch immer wieder einlädt, dass wir bereit sind, unser Leben aufzugeben, damit andere leben werden. Und das ist eigentlich das, wo die Offenbarung uns einfach erinnert, okay, das, was ich davor eigentlich, worüber die Bibel sonst schon redet, das einfach zu tun. Darum geht es eigentlich. Eine Erinnerung, eine Ermutigung dazu. Ich möchte noch ein Lied vorlesen. Was unser Leben gut beschreibt. Das Leben fordert mich. Der Druck ist fast zu schwer. Die Plagen mehren sich und Zweifel nagen sehr. Doch wenn ich daran denke, dass Jesus bald erscheint, dann weichen alle Sorgen, weil wir mit ihm vereint. Das ist die Jesus-Fokussierung, die Zielorientierung. Bald werden wir ihn sehen, oh welche Freude. Was wir hier nicht verstehen, wird offenbar. So schau zu diesem Herrn, er hilft dir immer gern. Der Tag ist nicht mehr fern, bis wir ihn sehen. Der Himmel ist verhängt, Probleme türmen sich. Gar keiner an mich denkt und niemand tröstet mich. Doch Jesus kennt mich gut, er sieht die tiefste Not. Ich kann ihm ganz vertrauen, im Leben und im Tod, diese Aufopferungsbereitschaft. Wenn manchmal mein Verstand noch keinen Ausweg sieht, dann fasse ich Gottes Hand, die mich nach oben zieht. Der Himmel ist mein Ziel, die Krone liegt bereit, die Kämpfe gehen vorüber, es naht die Ewigkeit. Das sind Zeilen, die uns einfach erinnern dürfen, die uns Mut machen dürfen, die uns Orientierung geben dürfen, aber auch herausfordern. Haben wir den Stoff, den es braucht, Helden zu sein? Und Jesus prüft es ganz konkret, weil er uns helfen möchte. Fängt er dann in Kapitel 2 und Kapitel 3 an, ganz kritische Fragen zu stellen. Wie so ein Feuerwehrkommandant, der seine Leute auch mal prüft, der so Prüfungen macht, um zu schauen, ey, wie schaut's denn aus? Sind wir fit oder müssen wir an was arbeiten? Müssen wir was trainieren, damit wir da besser werden, damit wir gewappnet sind für die Kämpfe? Und das macht Jesus auch. Aber er macht es nicht, um fertig zu machen, sondern er macht es, weil er ein Ziel im Blick hat. Für die Welt, aber auch für uns selber, dass wir dranbleiben können. Und deswegen fängt er auch immer an mit einem Lob, wenn es ein Lob gibt. Jesus schreibt hier an die 7 Gemeinden und wir haben vor Augen, das sind 7 konkrete Gemeinden. Erstmal. Und er lobt sie. Dann kritisiert er sie. Dann gibt er ihnen eine Aufforderung, was sie tun sollen. Aber er sagt ihnen dann auch, was die Belohnung ist für diejenigen, die überwinden, die dranbleiben. Diese Belohnung wird dann in den letzten 2 Kapiteln in der Offenbarung beschrieben. Dieser Zustand, wenn Himmel und Erde miteinander verschmelzen. Ich möchte noch einen kurzen Überblick geben über diese Sendschreiben. Sie sind in erster Linie an diese 7 konkreten Gemeinden geschrieben. Die Lage vor Ort ist, dass es Machthaber gibt und individuelle Situationen, die es für die Gläubigen echt nicht leicht machen. Also dieser eine große Berg, den sie gerade sehen. Und der Johannes fragt sich wahrscheinlich, werden sie durchhalten? Wird das Christentum Bestand haben oder wird diese Jesus-Bewegung versickern? Und der Einblick in die Offenbarung ermutigt ihn, dass er sieht, okay, Gemeinde Jesu, die wird weiter bestehen. Es wird nie zu einem Ende kommen mit ihnen. Aber er sieht auch, trotz dieser Hoffnung, dass Gemeinde bestehen bleibt und trotz dieser Hoffnung, dass ein Ende geben wird, sieht er auch, dass es noch stärkere Verfolgung geben wird, dass es noch schlimmer wird für manche. So dass einzelne Gläubige sich entscheiden müssen, ob sie Kompromisse eingehen oder treu bleiben. Und wenn man als Feuerwehrmann Kompromisse eingeht, wenn man sagt, okay, ich packe den kürzeren Schlauch ein, er ist leichter zu tragen, dann kann das fatale Konsequenzen haben, wenn der Schlauch nicht an die Feuerstelle heranreicht. Und so fordert Jesus in diesen zwei Kapiteln heraus, nicht kompromissbereit zu sein. Deswegen ist der sechste Stoff von Helden keine Kompromissbereitschaft. Und diese sieben Gemeinden, die werden erstmal adressiert. Dann gibt es aber auch eine Auslegung und eine Theorie, die zusätzlich auch gelten darf, dass diese sieben Gemeinden jeweils für Zeitepochen der Kirchengeschichte stehen dürfen, die, wo wir jetzt quasi so eher in der letzten dann schon wären. Dann gibt es die Auffassung, die gleichzeitig auch wahr sein kann und wahr ist, dass es auch zu allen Gemeinden, zu allen Zeiten reden darf und dass es heute ganz konkret auch zu mir und zu dir persönlich reden darf. Dass Jesus da uns auch herausfordert und mit uns eine Checkliste durchgehen möchte. Ey, wie schaut's aus mit deiner Kompromissbereitschaft? Schauen wir uns das mal an. Und dazu möchte Jesus einladen, dass wir dieses Buch anschauen und vor allem die ersten zwei Kapitel mit dieser Checkliste für mich. Ey, wo bin ich kompromissbereit? Und das tut er einerseits, weil er der Richter ist, aber er tut es gleichzeitig in seiner Funktion als Erlöser. Sein Anliegen ist nicht, uns fertig zu machen, sondern sein Anliegen dahinter ist, dass wir überwinden, dass wir als Helden bestehen bleiben. Das ist sein Anliegen. Ich möchte einen ganz, ganz kurzen Einblick geben, was da zum Beispiel zu entdecken sein wird, welche Kompromisse es gibt. In der ersten Gemeinde in Ephesus, da wird gelobt, dass sie hart arbeiten, dass sie geduldig warten, dass sie böse Menschen nicht dulden, dass sie Behauptungen überprüfen und dass sie leiden, ohne aufzugeben. Also der Kompromiss gegenüber hart arbeiten könnte sein, dass man bequem wird. Der Kompromiss gegenüber geduldig warten könnte sein, dass man in manchen Bereichen einfach aufgibt, verzagt. Der Kompromiss beim böse Menschen dulden innerhalb der Gemeinde könnte sein, dass man passiv ist, Dinge zu konfrontieren. Der Kompromiss, Behauptungen zu prüfen, könnte sein, dass man zu dem Mainstream, der Allgemeinmeinung einfach folgt. Und Jesu ganz harte oder Jesu Kritik an die erste Gemeinde ist, dass sie die Anfangsliebe vernachlässigt haben. Und ich glaube, das ist von dem her ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt frisch nach Ostern in diese Offenbarung hineinzuschauen. Frisch nach Ostern, noch im Blick, dass Jesus für uns gelitten hat, dass er für uns gestorben ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Dieser Blick, dass wer ihm viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Diese Selbstreflexion. Und das Kapitel lädt hier ein, denk mal drüber nach, ändere deine Einstellung, handle wieder so wie am Anfang. Wie schaut's aus? Gibt's Kompromisse? Oder bist du mit mir intensiv unterwegs? Und dann geht's weiter bei der zweiten Gemeinde Smyrna, da gibt's erstmal nichts zu kritisieren. Und Jesus lobt einfach mal, drückt seinen Respekt aus, ey, ich bin stolz auf dich. Du erträgst Leid und Armut und Spott. Und dann geht's weiter mit der Gemeinde in Pergamon, die treu zu Jesus steht. Aber er kritisiert, dass sie trotzdem Kompromisse eingehen. Im Vers 14 steht, du duldest Leute in deiner Mitte, die an der Lehre Biliams festhalten. und später auch die Nikolaiten. Also er kritisiert hier, dass man sich anstiften hat lassen für Unmoral, für Kompromisse. Diese Nikolaiten, die später dann beschrieben werden, das ist jetzt hier nicht eingeblendet, das waren Leute, die gesagt haben, okay, wir gehen Kompromisse ein. Unser Umfeld ist so, durch okkulte und sexuelle Praktiken, unser Umfeld ist so und wir passen das so ein bisschen in den Glauben an. Das ist schon okay. Wir bringen das in Einklang miteinander und leben das trotzdem. Dann die vierte Gemeinde in Thyatira, da lobt er erstmal, was sie tun, dass sie sich einsetzen, dass sie immer mehr Engagement auch zeigen, dass sie gute Ideen haben, was sie tun können, wie sie sich einsetzen wollen. Und lobt, dass sie einander ja, einfach mit anpacken. Aber dann gibt es auch einen Vorwurf. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du übernimmst nichts gegen diese Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Die dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Leute zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Götzenopferfleisch. Also, ich weiß nicht, ob das in vielen Gemeinden gibt, wo wirklich so Propheten sind, die wirklich andere bewerben, Kompromisse einzugehen, aber trotzdem, dass es Realität wird, dass wir Kompromissbereitschaft haben einfach. Dass wir Kompromisse eingehen, die ein Stück weit verständlich vielleicht sind, aber durch diese Kompromisse drücken wir eigentlich aus, dass wir unsere Bedürfnisse lieber auf unsere Art stillen, als auf Gottes Art, beziehungsweise, dass wir nicht auf Gottes Zeitpunkt warten, sondern auf unseren Zeitpunkt. Selbst wenn Gottes Zeitpunkt sein sollte, erst im Himmel. Also ist das eine so diese Kompromissbereitschaft, aber auch vielleicht ein falscher Blick. Dieses Götzenfleisch an sich zu essen, das wäre okay gewesen damals. Aber es war ihnen egal, dass es Leute gibt, die vielleicht damit Probleme haben. Die gleichgültig waren gegenüber den Nöten und Bedenken anderer. Dass sie diesen Blick auf die anderen nicht hatten. Das ist eine Sache, die Jesus hier kritisiert, die er vielleicht auch an uns auszusetzen hat. Und so kann man weiterschauen, diese Checkliste, ey, wo gehe ich Kompromisse ein? Und da möchte ich euch einladen, das mit Jesus zu machen, das zweite und dritte Kapitel zu lesen und zu schauen, okay, nicht nur ey, was, wo passt was nicht, sondern auch zu schauen, okay, wo könnte Jesus auch sagen, ey, gut, bin ich stolz auf dich. Bleib dran, gut so, halt es fest. Halt es fest. Und da, wo es nicht ist, da möchte er uns einladen, dass wir uns ihm einfach wieder zuwenden. Nicht nur ihn als den Richter zu sehen, sondern uns zuwenden zu ihm als dem Erlöser. In der letzten Gemeinde sagt Jesus, ich klopfe an vor deiner Tür und machst du mir eigentlich auf? Diese Gemeinde, die war unabhängig geworden von Gott. Sie war lau, sie war bequem. Ich möchte es einfach noch kurz benennen, weil es ein cooles Bild ist. Diese Gemeinde, dieser Ort Laodicea, die hatten ein Problem mit der Wasserversorgung. Und deswegen haben sie quasi von heißen Quellen Wasser in die Stadt geleitet. Und dieses Wasser, als es angekommen war, war weder kalt noch heiß. Also nicht heiß, dass man sich einen Tee anrühren konnte und nicht kalt, dass man es als Erfrischung trinken konnte. Also eigentlich zum Kotzen. Und dieses Bild nutzt Jesus ganz konkret von dieser Gemeinde, um ihnen zu sagen, dass sie genauso sind. Es war eine Stadt, die reich war, die eine Bekleidungsindustrie hatten, die Apothekensalben irgendwie entwickelt haben. Und Jesus redet genau in diesen Punkten und nutzt diese Bilder ihrer Realität, um ganz persönlich zu ihnen zu sprechen, um sie anzusprechen und fragt sie, ey, wo habt ihr mich ausgeschlossen, weil ihr mich gar nicht braucht? Und das ist auch eine Frage, die Jesus uns stellen möchte. Wo hast du mich aktuell ausgeschlossen? Und Anzeichen dafür können sein, dass wir gleichgültig werden gegenüber Gemeinde, gegenüber der Bibel, gegenüber Teile der Bibel. Und seine Einladung ist, öffne mir die Tür neu. Suche Gott ganz neu, wenn du lau bist. Jetzt brauche ich noch mein letztes Blatt, wenn ich es finde. Genau, also ich möchte euch ermutigen, diese Checkliste mit Jesus durchzugehen, zu fragen, ey, was ist der Stoff, aus dem Helden sind? Der Stoff, den wir brauchen, um dran zu bleiben. Den Stoff, dass wir diese Orientierung haben auf das Ziel zum Beispiel. Und weil trotzdem, eine Sache möchte ich noch sagen, die wir einfach durchführen wollen, wir möchten in dieser Serie nicht nur diese wesentlichen Dinge anschauen, sondern wir wollen trotzdem auch Raum geben für die nebensächlichen Sachen, die nicht so im Fokus stehen eigentlich. Und zwar dadurch, dass wir unter der Woche uns trotzdem treffen wollen, Angebot schaffen wollen, wo man einfach auch Fragen stellen kann, Verständnisfragen zur Offenbarung. Aber trotzdem wollen wir einfach so einen groben Überblick geben und so die zentrale Richtung vorgeben, dass die Offenbarung zum einen, also ein Bild eben kann sein, dass sie uns diesen Blick gibt für die Endzeit, für das Ende und deswegen Hoffnung und Herausforderung ist, das, was davor steht in der Bibel, wirklich zu leben. Das ist so der ganz grob zusammengefasste Anliegen dieser Serie und trotzdem soll unter der Woche Zeit sein, wo man dann einfach auch die Teilfragen mal stellen kann. Nicht, dass man das irgendwie unterdrückt oder verbannt, aber es soll nicht im Fokus sein. Aber eine andere Sache, weil wir uns mit dem Buch auseinandersetzen wollen, ist und ganz cool, am Anfang steht ein Versprechen, wer dieses Buch liest und hört und daran festhält, also der sich auseinandersetzt und diesen Stoff, was Helden ausmacht, irgendwie festhalten will und nicht vergessen will, auf den oder für die gibt es Segen. Und das wollen wir deswegen auch ganz konkret machen. Ich muss euch noch einen Termin dann bekannt geben, aber wo wir uns treffen werden, wahrscheinlich online, um gemeinsam einfach die ganze Offenbarung mal laut miteinander durchzulesen und zu hören, abwechselnd vorzulesen. Und die Idee ist so, dass, voraussichtliche Idee, dass man das an einem Abend macht, also in 3 Stunden kommt man locker durch mit Pause. Ich habe geschaut, so ungefähr 5 Minuten pro Kapitel ist das Maximum, dass man in 3 Stunden durchkommt, also das an einem Abend zu machen, aber mit der Möglichkeit, dass man in der Hälfte sich verabschiedet und am nächsten Tag nur die zweite Hälfte macht. Also so eine Wahlmöglichkeit, alles am Stück oder halb-halb. Schon mal als kleine Werbung. So, jetzt möchte ich noch abschließen mit einer kurzen Zusammenfassung nochmal die Stoffe nennen. Der erste Stoff für Helden ist Jesus-Fokussierung. Der zweite Stoff ist, könnte man sagen, Gelassenheit, weil man eine Ahnung von dem Muster des Bösen hat. Der dritte Stoff für Helden ist Zielorientierung. Der vierte Stoff ist Durchhaltevermögen. Der fünfte Aufopferungsbereitschaft. Und der sechste keine Kompromissbereitschaft. Und für diesen sechsten möchte ich euch einladen, Kapitel 2 und 3 mit Jesus durchzugehen und zu sagen, ey, wo kannst du mich loben und wo möchtest du meine Kompromisse aufdecken? Wir leben in einer Welt, die bedrückend ist, aber das soll uns nicht bestimmen. Die Offenbarung soll uns eine Perspektive geben, wie so ein Sonnenaufgang am Horizont zu sehen und diese Haltung zu haben, ja, das Ende wird gut. Und diese Hoffnung ist das, was uns auch herausfordert und anspornt, jetzt komplett für Jesus zu leben. Weil ich die Offenbarung kenne, lebe ich und vor allem auch wir als Gemeinde unsere Berufung. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, du lädst uns ein, die Offenbarung zu lesen und zu hören und schon allein von dem zu profitieren. Aber wir wollen auch festhalten, was du eigentlich ganz grundlegend, dass du offensichtlich weil es eine Offenbarung ist, damit sagen möchtest, wozu du uns anspornen möchtest, welche Gewissheit du uns geben möchtest, welche Einstellung du uns geben möchtest, Herr Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass du zu uns persönlich redest, in dieser Woche, in diesen Wochen, dass du uns ansprichst, dass wir deine Stimme hören, wo du uns lobst, wo du sagst, was gut ist, dass wir nicht irgendwie in Selbstzweifel versinken, sondern dass wir sehen, was du gut findest in unserem Leben. Aber auch, dass wir bereit sind, dir die Tür zu öffnen, dass du auch aufräumen darfst, dass du zeigen darfst, wo wir Kompromisse eingehen. Wir wollen keine Kompromisse eingehen, weil wir wissen, dass das fatale Konsequenzen haben kann für uns und für andere. Und deswegen wollen wir dich bitten, dass du uns persönlich begegnest und uns anspornst, uns Antrieb gibst, dass wir uns gegenseitig antreiben. Nicht mit einem Druck, der ungesund ist, sondern mit einer Begeisterung, mit einem Feuer, das in uns brennt, in die Kämpfe der Welt einfach hineinzugehen, in unseren Alltag hineinzugehen und da für dich aufzustehen, Herr Jesus. Hilf uns dabei. Amen.